Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
Andreas der Oldie
und Sebastian der Musiker.
Und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 15, die wie immer drei Alben bespricht. Wir beginnen mit Future Islands, As Long As You Are, unserer Neuerscheinung. Danach gehen wir über zur Überraschung, die kommt diesmal von Phrasenmäher und heißt Sehr verstörte Damen und Herren. Und zu guter Letzt geht's zum Klassiker von The Alan Parsons Project mit The Turn of a Friendly Card.
Ja. Ich möchte kurz richtigstellen, also wir besprechen die Alben und, ja, und nicht die Folge.
Richtig. Das ist mir auch aufgefallen.
Für alle Grammatikanhänger hier im Zuhörerkreis und Kreisinnen. Nein.
Ja, ihr merkt, wir sitzen heute wieder in einem Raum, da fließt die Energie wieder viel direkter. Letztes Mal hätte sich das keiner getraut, da an der Stelle schon einzuhaken.
Niemals.
Und zu unterbrechen. Ja, wir sind wieder live dabei. Nachdem wir das letzte Mal so ein bisschen mal mit einer Fernaufnahme experimentiert haben, hat ganz gut geklappt, aber so, wenn wir uns jetzt hier Angesicht zu Angesicht sehen, ist schon noch schon was Feineres, ne?
Oder? Na ja, ja.
Kommt immer auf das Angesicht
an. Der optische Eindruck, ja, überzeugt.
Ja. Ja, wie ist es so ganz grundsätzlich noch, bevor wir zu den Alben kommen, vielleicht mal wieder so diese allgemeine Abfrage, also jetzt nicht wieder die Quizfrage, sondern wie fandet ihr die Woche insgesamt von den Alben?
Habt ihr das genossen? Ich hab's genossen. Ich musste mich in zwei der Scheiben doppelt einhören, weil...
Die Frage ist jetzt, welche?
Das erste Reinhören hat zu schockartigen Verkrampfungen geführt und das zweite Mal hat echt Spaß gemacht und ich werde beide nochmal hören.
Das ist doch schön.
Spannend. Also, aber ich musste mich wirklich an der Stelle nochmal zusammenreißen und nochmal reinhören.
Ich selbst... habe irgendwie bin die letzten Wochen, wo wir die Hausaufgabe hatten, nicht so viel zum Hören gekommen und hab's, muss ich ehrlich gestehen, gestern Abend das erste und einzige Mal quasi gehört, aber hab's dafür sehr intensiv gehört und fand's eigentlich auch ganz, ganz schön insgesamt. Also die beiden Alben, die ich nicht kannte, die schaffen es, glaube ich, auch so in meine, also vereinzelte Lieder in meine Playlist, die ich für mich persönlich angelegt habe. Also schon schön eigentlich.
Was mir wichtig ist, die Spülmaschine ist leider immer noch eingeräumt. Das konnte ich nicht nachvollziehen und ich habe da auch beim ersten Geschirrteil aufgehört. Es hat mich nicht überzeugt, weiter auszuräumen.
Ja, gut. Ich habe als Alternative zum Fahrradfahren oder Spülmaschine ausräumen noch was Neues entdeckt, was man dabei machen
kann. Nasebohren.
Weil ich nämlich gestern überlegt habe, ich kann jetzt nur die Musik hören, ohne irgendwas dabei zu machen. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Wow. Und dann habe ich GeoGuessr gespielt. Ganz tolles Spiel. Wir werden leider nicht gesponsert. Müssen wir vielleicht mal rein. Da wird man irgendwo auf der Welt ausgesetzt in Google Maps und muss dann finden, wo man sich befindet. Ganz toll. Und da nebenher die Musik hören. Klasse.
Aber irgendwo auf der Welt ausgesetzt. Ganz toll.
Ja, wirklich. Überragend.
Kann man es auch in echt spielen?
Christoph, wie fandest du es denn?
Ja, das wäre auch geil, wenn man in echt irgendwann mal so mit Teleportation.
Und dann also mit Teleportation nicht, aber der eine, der macht das. Der wird irgendwo ausgesetzt. Und,
muss dann ich sag nur SpaceX, also irgendwann kommt das dann auch, wer heute schon zum Mond fliegt. So,
wir merken, es ist auch schon spät am Abend.
ISS am Mond vorbei, links.
Spät am Abend. Dementsprechend wird ein bisschen palavert hier. Christoph, wie fandest du es denn?
Ja, und musikalisch gesehen.
Und das, obwohl, wir sind zwar spät am Abend, aber heute wieder eine antialkoholische Folge, deswegen heute auch leider kein Wein der Folge. Aber trotzdem ist die Stimmung sehr beschwingt. Kann man glaube ich, so
und
stehen.
Und zum Wein der Folge, da kann man sagen, in den nächsten Folgen, da haben wir einiges,
einiges auf
Lager.
Ja, aber wie fand ich es? Cool. Also ich fand es eine richtig schöne, spannende, abwechslungsreiche Woche. Auch wenn wir genre-technisch uns jetzt die letzten zwei Wochen oder die letzten zwei Folgen speziell ein bisschen eng bewegt haben, ein bisschen zu eng für meinen Geschmack, um da schon so ein bisschen einen Ausblick zu geben auf die Auswahl fürs nächste Mal. Aber trotzdem fand ich es musikalisch doch sehr abwechslungsreich, da war einiges geboten. War einiges
mit diesen salbungsvollen Worten sollen wir uns dann belassen und verabschieden uns zur nächsten Folge.
Nee, also los geht's. Album 1 kam von den Future Islands. Von der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben jetzt dieses Jahr mit diesem Album, was wir hier besprechen, As Long As You Are ist der schöne Name, haben sie ihr fünftes Studioalbum abgeliefert und auch das erste seit einiger Zeit. 2017 war der Vorgänger erschienen. Es ist ein sehr besonderer Stil, der die Band auch so ein Stück weit auszeichnet. Also auch so diese Mischung aus dem Gesang, die der Frontmann mit sich bringt, und der sehr elektronischen und teilweise sehr beschwingten und ja doch durchaus auch tanzbaren Musik mit dieser sehr mystischen, düsteren, teilweise bedrückenden Gesangsstimmung erzeugt einfach einen sehr einzigartigen und spannenden Mix. Und wie so oft ist es auch eine Band, wo eine Live-Erfahrung eine wichtige Rolle auch spielt, ist bei mir auch so hängen geblieben als eine der Bands, die live mit am intensivsten einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil man denkt vielleicht bei manchen Liedern gar nicht so auf den ersten Blick, aber der Sänger Samuel Herring, der geht auf der Bühne extrem ab. Also der ist wirklich die ganze Zeit in Bewegung, der fühlt die Musik richtig, der hat fast schon so autistische Züge, die er da mit reinbringt. Also wirklich schon sehr genial auch.
Wo hast du die gesehen gehabt?
Bei Mayfield haben wir die gesehen.
Hab ich die auch gesehen. Ja, bei mir sind sie nämlich gar nicht hängen geblieben. Ja, also ich kannte sie vorher gar nicht. Wann waren die da nicht mehr?
Oh, musst du nochmal raussuchen.
Habe ich die wirklich gesehen?
Ja, die waren auf der Hauptbühne.
Ich war da dabei.
Nee, du warst noch nicht dabei. Jedenfalls, aber was du gesagt hast mit dieser Live-Erfahrung, ist dann so ähnlich wie vergleichsweise mit The National, würde ich mal vielleicht sagen.
Ja.
Wo man, wenn man die das erste Mal auf Platte hört, sowas bei mir, weil die haben wir auch auf dem Mayfield Derby gesehen, wo ich gar nichts mit anfangen konnte eigentlich, aber nachdem man sie mal live gesehen hat und weiß, wie die Künstler irgendwie die Musik leben oder die Musik auch rüberbringen oder die Musik meinen vielleicht auch, dann kann man da ganz anders hören.
Absolut.
Aber insgesamt fand ich ganz kurz noch die Bezeichnung von dir so mit diesem mystischen und dieses doch tanzbar irgendwie so diese Mischung fand ich ganz besonders. Und ich habe auch die ganze Zeit Vergleiche gesucht, weil ich dachte, es gibt irgendwas, was so ähnlich klingt. Und bei einem Lied habe ich da eine Ähnlichkeit gefunden. Aber ansonsten fiel es mir schwer, obwohl es mir alles recht bekannt von der Art irgendwie vorkam. So. Aber Papa, du hast
in was. Solchen Fällen muss man die Fachszene befragen und da findet man dann nach einigem Rechercheaufwand. Die Formation aus Baltimore, Maryland zelebriert den melancholisch durchdrängten Post-Wave-Sound und ihre Liebe zu New Order Ceremony, David Bowie's Heroes oder The Cure's Destinations seither auf den Bühnen dieser Welt und zwar äußerst erfolgreich. Also, bitte, Merksatz, melancholisch durchdrängter Post-Wave-Sound.
Ja,
wenn man es einordnen will. Und ja. Über den Sänger, ganz kurz, dann höre ich auch wieder auf. Dieser Sam Herring. Herrings. Oh. Als würde er regelmäßig Metallspäne zum Frühstück verspeisen und anschließend genüsslich eine Schachtel Zigaretten wegquarzen. Also so kommt die Stimme zum Tragen. Ich habe beim ersten Mal reinhören, bin ich gescheitert an der Stimme. Weil da mir ständig dieser Mann aus der Werbung mit dem langen grauen
Bart. Friedrich von Liechtenstein oder so, der
Edeka-Mann. So irgendwas. Jedenfalls das ging dann nicht mehr raus und dann habe ich 2 Tage Abstand gehabt und habe nochmal reingehört und dann habe ich ihn verstanden, den Hering Sam.
Ja, und ja, es hat auch einfach was sehr Intensives auch auf der
Art. Ich habe lange überlegt, an was mich erinnert, sorry.
Alles gut.
Tom Jones und Joe Cocker. Das ist für mich eine klare Mischung aus Tom Jones und Joe Cocker. Das
rein gesanglich jetzt meinst du, ne?
Ja, nur gesanglich. Ja,
genau. Und dann diese Musik, die eigentlich so gar nicht dazu passt, doch irgendwie auf den ersten Blick. Und das hat echt schon ein sehr spannendes Stimmungsfeld auch erzeugt. Ja, Papa, du bist auch eher jemand, der immer hier auch uns mit Kritiken versorgt, hast ja jetzt auch schon wieder was zitiert. Ich weiß nicht, wie tief ihr da eingestiegen seid bei dem Album.
Sehr, sehr tief, also.
Aber das war, also da was Negatives zu finden, war ja quasi unmöglich, ne? Also die wird ja komplett abgefeiert, die Scheibe. In der Kritik. Also ja, überall, wo es auch so Punktesysteme gab, waren es irgendwie 4,5 Sterne, 5 Sterne, schlechtestenfalls irgendwie 4 von 5. Und ja, so ähnlich gut hat es mir auch gefallen. Ja, jetzt haben wir schon so ein paar allgemeine Eindrücke skizziert. Was sind denn bei euch Songs, die hängen geblieben sind?
Direkt beim Eröffnungssong, klar, da die Gänse. Zum Start.
Ja.
Klar. Oder was auch immer das ist.
Klar.
Und dann haben sie
als Möwen gehört.
In Möwen? Hast du schon mal Möwen gehört? Das sind ja keine Möwen. Und bei Lied 3 wird zum Start eine Dose geöffnet oder so.
Klara heißen in Schweden anmutige Rotmilan-Greifvögel, doch vor allem bedeutet dieses Wort froh.
Froh?
Froh.
So wie happy?
Ja.
Happy.
Happy.
Gut.
Aber die Vögel sind tatsächlich wie was? Rotmilan-Greifvögel in Schweden.
Ja, also ich finde das erste Lied ein bisschen schwerfällig, auch so als Einstieg. Ne? Gerade für euch dann, wenn ihr die Band auch nicht so kanntet, dann ist das vielleicht auch nicht das repräsentativste Lied für das, was dann später passiert auf dem Album, weil es doch auch sehr ruhig, sehr langsam ist und sehr dominiert von dieser schwermütigen Stimme dann im Gesang.
Aber die schwebenden Vögel sind doch klar zu hören, kommen voll rüber aus der Musik. Ich habe die echt vor mir gesehen Und eine Übersetzung ins Deutsche der Textzeile war super. Die Blaubeeren kommen an rund um die Brennnesseln. Also ein sehr naturverbundenes Lied. Weiß es nicht, ich muss mal gucken. Ich fand es asiatisch teilweise. Es hat irgendwie asiatisch geklungen. Und war ein wunderschöner Natursound am Ende. Also das war mal pfiffig, kein Outro, sondern ein schönes Natursoundende. War für mich bemerkenswert.
Unfassbar lustig finde ich, dass du bei dem Lied schreibst, dass es asiatisch klingt. Ja. Weil ich habe bei Lied 5, bei City's Face, geschrieben, Musik irgendwie asiatisch.
Wieder diese asiatische Note, oder? Fragezeichen.
Gut. Bei City's Face. Also das finde ich, weil ich
Familienalbum.
Als ich das vorhin nochmal gehört habe, habe ich so gedacht, war ich da gestern Abend irgendwie betrogen, weil das Asiatisch habe ich ja nicht mehr so arg rausgehört, aber da ist manchmal dieser erste Eindruck, den man von dem Lied hat, das finde ich brutal, was da man dann irgendwie hört, wo man dann beim nächsten Mal gar nicht mehr so drauf achtet. So.
Bei City's Face steht bei mir dabei, ideale Musik für einen Drohnenflug über Berge und Wälder. Also es war so mein Impuls, da jetzt Bilder von einer Drohne, die über so einen Bergrücken fliegt und das würde super gut passen. Ich habe leider keine Drohne, sonst würde ich es probieren. Also nicht selber zu fliegen, sondern nur die Drohne.
Ja, das fand, also mir hat es bei City's Face jetzt, wenn wir gerade bei dem Lied sind, da fand ich so ein bisschen, da hat so ein bisschen die Spannung gefehlt. Also ich mag es schon auch, dass es so ein reduziertes Lied auch ein Stück weit war, aber mir hat es dann irgendwie ins Nichts geführt. Also da hat mir dann nochmal so der Moment gefehlt.
Lied Nummer 7, The Painter. Ist euch da was aufgefallen? Direkt so?
Sehr schwungvoll.
Der Text verwirrt mich. Ich habe es übersetzt. Und da geht es ja um einen Trump-Unterstützer. Also ein Familienmitglied, ein enges Familienmitglied ist Trump-Unterstützer und darüber lässt er sich an der Stelle aus. Also jetzt nicht wortwörtlich, sondern... Mm.
Aber was mir da aufgefallen ist, worauf ich hinaus wollte, ist, dass da...
das wäre einfach eine Frage gestellt und eine ganz bestimmte Antwort.
Alles gut, nee, aber...
ja, pfeifen.
Nee, das war jetzt beides war inhaltlich eher so, oder beziehungsweise deins nur so ganz grob. Aber der Gesang, der klingt definitiv ganz anders als der Gesang in den anderen Liedern. Echt? Ich weiß nicht, ob es entweder es klingt wie, als wäre es
nichts Neues.
Okay. Ja, aber es von der...
Da habe ich den asiatisch anmutenden Hintergrund bei Lied 7.
Aber es wirkt so, entweder ist da einfach kein Effekt auf der Stimme oder es wurde ein anderes Mikrofon oder sowas genutzt. Auf jeden Fall hört man da einen Unterschied, wenn man da das direkt hintereinander hört mit anderen Liedern. Aber das finde ich auch lustig, dass wir alle in unterschiedlichen Liedern asiatische Einflüsse gehört haben.
Ja, das spricht für die asiatischen Einflüsse.
Bei Born in a War Nummer 3 habe ich einen Impuls gehabt, das würde ich super gerne hören als Duett mit Grace Jones. Kennt ihr Grace Jones?
Natürlich nicht.
Nee.
Okay.
So viel dazu.
Ist eine Sängerin.
Ja. Wenn ihr sie nicht kennt, dann kennt ihr sie nicht. Slave to the Rhythm. Slave to the Rhythm. Okay, vergesst. Hört mal nach Grace Jones und überlegt, ob das nicht als Duett funktionieren würde.
Okay.
Nächster Song bitte.
Nee, lass doch mal bei Born in the War bleiben. Da, mag ich auch sehr gern, wie es sich zum Ende hin so steigert. Und da ist ja auch wieder dieses übertrieben emotionale, explodierende, was Sam Herring auch in deiner Gesangsstimme immer hat. Also da wird es zum Ende her so richtig, wie es sich dann so überschlägt mit der Stimme und dann dieses
und dieses Explodierende, habe ich mir aufgeschrieben, klingt nach James Bond.
Ja.
Das wäre ein toller Song für einen James-Bond-Film.
Wo hast du es geschrieben?
Bei 3, Born in a War.
Das habe ich auch bei 7 geschrieben. Da, wo ich auch das Asiatische rausgehört habe, habe ich auch James-Bond-artiger Song hingeschrieben. Aber krass. Okay. Also dann haben wir da ja schon ein sehr gemeinsames Bild. Ja. Das haben wir selten, dass wir so klar dieselben Sachen raushören. Ja, finde ich schön.
Das stimmt.
Zu Lied 10 hatte ich mir aufgeschrieben, dass das schon so wie ein Abschlusslied klingt. Das ist so von der Gesamtstimmung her, könnte das auch gut schon das letzte Lied. Mhm. Weil ich hatte dann nicht auf die Trackliste geguckt und habe halt nur gehört und habe ich gedacht, okay, jetzt ist das Album fertig. Das ist so ein, weiß nicht, nochmal so ein bisschen episch. Und das erwähne ich sehr oft und das fällt mir halt auch auf, dass oft die letzten Lieder nochmal so ein Abschied irgendwie.
Ja, so ein Werk richtig, ne?
Das ist mir vorher noch nie so aufgefallen, aber seit wir jetzt hier den Podcast und die Alben irgendwie genauer uns mal anhören, springt mir das immer wieder ins Auge, dass die Bands machen. Aber hier halt eben eins zu früh, weil Hit the Coast ist zwar auch so in die Richtung, aber ich fand Thrill, Lied 10, war da eher.
Aber bei Thrill, also da kommt Joe Cocker ganz stark raus, vom Gesang her. Und das ist schwermütig und schwer zu ertragen, fast schon hoffnungslos. Ich war froh, dass noch eins gekommen ist, weil das wäre wieder so dieser Springeffekt gewesen. Also bei Thrill, Da hätte ich nicht weiter schlafen können dann anschließend.
Ja, es ist ja auch so, dass das ganze Album an sich so viel auch mit Suchtbewältigung zu tun hat und da auch ja. so ein bisschen eine Geschichte erzählt und dann ja auch zum Ende des Hit the Coast so ein bisschen den positiven, abrundenden Schluss nochmal bringt und das Ganze auch ein bisschen ja auf eine positivere Seite zieht.
Weiß einer, wie alt der Sänger ist?
Nee.
Nee, also warum? Das weiß bestimmt nicht. Einfach so, weil ich habe es auch nicht nachgeguckt, aber ich habe beim zweiten Lied habe ich mir aufgeschrieben, dass der Sänger irgendwie klingt wie ein alter Mann, der weit über 60 ist. Okay. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie die Stimme wirkt für mich
Glück gehabt jetzt.
Wirkt für mich sehr alt.
Okay.
So.
Ja, so mitgenommen so ein bisschen. Ja,
genau. Halt so wie so ein, ich sehe da so einen alten Mann irgendwie, der so im Café sitzt mit einer Zeitung irgendwie und das dann so singt und seine Geschichten erzählt von. Na,
alte Männer haben immer Zeitungen dabei.
Ja, eben.
Ja, 36 ist er.
36?
Ja, total ja. alt.
Also oh, hast du mal gesehen, wie der aussieht?
Nee.
Das sieht aus wie so ein klassischer Buchhalter. Ne? So ja, ein bisschen genau. So ein normaler ja, Bürotyp. So. Und ist auch immer so angezogen. Ne? Der hat dann auch so ein Hemd, was er in die Hose steckt, so ein klassisches weißes Hemd in die Jeans gesteckt und so hat er dann auf der Bühne an, wie so ein normaler Bürotag irgendwie.
Bei Nummer 4, ein Juju. Was ich da genial finde, ist die angedeutete Frauenstimme im Chor, die mit dem Synthesizer gemacht ist. Mhm. Richtig schön und gut gemacht.
Da habe ich Theremin-artiges Wesentier geschrieben, was im Hintergrund rumsingt.
Wesentier. Terpentin.
Theremin.
Kerosin. Oh Gott,
heute war ich das. Heute ist wirklich keine gute...
Klamaukig.
Jedenfalls, was mir als Referenz eingefallen ist, wo ich den Vergleich vielleicht ziehen könnte, ja. wären ganz klar die Editors.
Ah, auch oder? Da ist der Gesang sehr außergewöhnlich, fast noch ein bisschen.
Also gerade beim Lied 2 ist mir das extrem aufgefallen. Das klingt sehr Editors-artig.
Ja, fair.
Und das war so die einzige Assoziation mit anderen Bands, die ich da so hatte, weil es halt von der Musik auch so ist. Ja, Papa runzelt die Stirn, weil nix. Er die Editors nicht kennt.
Nein,
die haben ja
ich kenne sie bestimmt.
Ja, haben wir beim MyFit gesehen. Da warst du dabei.
Oh ja, dann.
Die einen da.
Ich glaube, wer sollte aber so fair sein, bei Future Islands geht es nicht nur um Samuel Herring, sondern Garrett Wellmars, Keyboards und Programming, komisches Instrument, und William Cashion, Bass und Gitarre, also ja, das sind die zwei, also nicht Cashew, sondern Cashion, die zwei gehören dazu und die sollten wir auch würdigen.
Ja. Grüße gehen raus an der Stelle.
Liebe Grüße.
Ja, ich finde es immer schade, dass man sich immer nur über die Sänger unterhält.
Das stimmt.
Die Jungs, die oder Mädels, die Gitarre oder schon was spielen, gehören mit dazu.
Ja. So, ja, ich gucke auf die Uhr, nur als Hinweis, wir sind bei 17 Minuten 40.
Grace Jones.
Gibt es noch was zu speziellen Liedern oder Nein. sollen wir favorisieren?
Ja, von das können wir gern zu den Favoriten. Also da war ich auch sehr lost, da ist mir schwer gefallen diesmal. Oh, aber gut, das ist
da war das Jugendwort des Jahres 2020.
Oh. Wirklich?
Ja, du hast lost gesagt.
Lost. War wirklich das Jugendwort des
Jahres 2020? Ja,
hä, aber das ist ein ganz normales Wort, was wir seit Jahren sagen.
Ja, nee, das ist das Jugendwort. Naja, wie auch immer.
Mein
Favorit, ich war schneller.
Trommelwirbel.
Mein Favorit ist das Lied Nummer 2. Aggressiver Synthi-Sound zu Beginn. Der Sänger klingt wie ein alter Mann weit über 60. You know, I know.
Das ist was Gutes.
Und das ist mein Favorit. Nee, ich fand, das Lied ist mir im Ohr hängen geblieben. Deswegen habe ich das ausgewählt.
Für mich kommt auf die Liste Ein You, Nummer 4. Runder Song, like it, harmonisch und nicht ganz so lahm. Und vor allem diese angedeutete Frauenstimme mit Synthesizer im Chor ist genial und ein schöner Spannungsbogen.
Cool. Dann sind fast alle Lieder, die ich auf dem Zettel hatte, noch übrig. Auch nicht schlecht.
Qual der Wahl.
Ja, also sagen wir meine Top 3 am Ende. Also ich hatte hier 5 Lieder nochmal markiert. War ja klar, dass ich keine 5 brauchte. Aber witzigerweise auch welche, über die wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben. Auf Platz 3 war bei mir Plastic Beach, der eher ein klassischerer Rocksong war und weniger
Da habe ich auch noch eine Referenz dazu. Da habe ich an die Killers denken müssen.
Ah ja, ja, klar.
Die wir auch schon mal hatten.
Ja, ja. Ja, ja ist vom Sound her auch gar nicht so ähnlich mit der Synthie-Elementen, so ein bisschen 80er ja, gemacht.
Wollte ich noch kurz erwähnt haben.
Auf Platz 2 bei mir Born in the War, den wir schon kurz erwähnt hatten, mit den der Cola-Dose am Anfang, die geöffnet wird. Könnte auch eine andere Dose sein. und dann am Ende wird er aggressiv, wild, steigernd und rau. Gefällt mir sehr gut. Und mitunter auch deshalb Thrill. Für mich der Pick für die Playlist. Klar, sehr düster, sehr schwermütig. Aber ich liebe es auch, wie es dann gegen Ende steigert. Und dann auch für mich so ein bisschen positiver auch schon zum Ende dieses Liedes wird. Und eine schöne Dynamik, eine schöne Entwicklung in sich trägt. Und deswegen ist Lied Nummer 10, Thrill, mein Nummer 1 Auswahl für die Playlist. Familienalbum Playlist.
So, wir kommen zur Überraschung der letzten Folge, die ich ausgewählt hatte. Und ich habe mich für Phrasenmäher mit sehr verstörte Damen und Herren ich habe mich dafür entschieden. Ich habe mich dafür nicht ausgesucht. Ausgesprochen, danke.
Gerne.
Ja, Phrasenmäher ist ein Trio, bestehend aus Janis und Lenne Kafka.
War
ein Trio. War. Dann war zunächst Tom am Schlagzeug dabei, bis 2009, der dann durch Martin Renner ersetzt wurde, weil er aus beruflichen Gründen die Band verlassen musste.
Na, ob das so stimmt.
Hast du andere Informationen?
Nein! Klingt,
als ob du jetzt hier
eine
kleine Breaking News
machst,
die Wahrheit des Phrasenmäher aus.
Nein!
Ja, dann kurz zum Namen Phrasenmäher. Haben die so erklärt.
Fehler von Rasenmäher.
Sie mähen Phrasen aus dem Alltag ab und basteln darum dann Geschichten und machen so eben ihre Lieder. Und deswegen Phrasenmäher. Das ist wohl so die Erklärung von der Band selbst.
Ja, der Name Kafka bürgt ja auch genau, für
eben sehr Kafkaesk auch die Musik. Und dann noch eine Aussage zur Musik allgemein. Wenn drei Musik machen, sollte immer darauf geachtet werden, dass der Gesang schön klingt und man die Texte versteht, wobei die Lieder irgendwie auch nicht alle gleich klingen sollten.
Wenn drei einen Podcast machen, bitte nicht nuscheln.
Das hat Janis Kafka gesagt. Und ich finde, da hat er auch in dem Album recht behalten. Die Lieder klingen nicht gleich.
Nee, überhaupt nicht.
Ja. Ist sehr viel Dynamik, und nicht Dynamik, aber sehr viel Unterschiedlichkeit drin im Album. Und musikalisch, glaube ich, auch sehr, oder finde ich persönlich ganz gut gemacht. So, wie hat es euch denn gefallen und was habt ihr mit Phrasenmäher vorher anfangen können und was sagt ihr jetzt dazu?
Ich kannte Phrasenmäher und ich kannte auch das Album, glaube ich, wobei ich mir irgendwie nicht sicher war. Ich meine, wir haben das doch damals auch irgendwie früher gehört, oder? Also ich meine, das war vor 2011.
Ja, und ich weiß auch warum. Aber es ist nirgendwo, also es gibt noch das Album Ode an die Leute.
Leute.
Oder an die Leute.
Leute.
Was früher erschienen ist.
Wesentlich
ich glaub, früher. Ich glaube, so viel früher auch nicht. Ich glaube, 2009.
Ja, muss vor 2008.
Oder 2008.
Ja, weil das erste Album bei Flowfish.
Genau, weil da waren nämlich auch fast alle Lieder drauf.
Ja.
Plus zwei extra romantisch und wüste Worte, die aber da jetzt gestrichen wurden. Ich habe es eben nachgeguckt. Jetzt guckt nicht so, als würde ich das auswendig.
bin entsetzt.
Und dafür sind aber online habe ich ein Haus, Grapefruit Limette und Knutzibär dazugekommen. Die waren vorher auf dem Album nicht mit drauf gewesen.
Ah, okay.
Weil ich habe nämlich auch gedacht, ich habe irgendwie die Lieder kannte ich erst dann nicht. Also es war jetzt nicht für die Aufnahme, sondern als ich irgendwann mal wiederentdeckt habe. Und da war ich dann ein bisschen verwirrt auch, was die Lieder denn jetzt da sollen. Und die waren auch anders angeordnet, die Lieder, was mich auch so ein bisschen verwundert hat.
Ja.
Insgesamt noch, wie ich auf Phrasenmäher gekommen bin, weil es ist ja jetzt keine Band, die irgendwie groß Bekanntheit hat, außer den Weltrekord, den sie 2014 mal ein paar Monate lang hatten. Habt ihr nicht gelesen? Da hätte ich jetzt aber gedacht, dass du auf jeden Fall das rausgesucht hast. Sie hatten mal seit Januar 2014 bis Oktober 2014 waren sie im Guinness-Buch der Rekorde für das längste veröffentlichte Lied. Das hieß nämlich 2 Jahre in und ging 90 Minuten und 10 Sekunden. Und das haben wir mal auf einer Fahrt, habe ich das mal abspielen lassen. Und ihr habt es, glaube ich, erst nach, keine Ahnung, nach 3/4 Stunde oder so, habt ihr gesagt, was hören wir denn eigentlich da? Ist es immer das Gleiche? Und ja, es war immer das Gleiche.
Dann waren wir in politische Gespräche verstrickt.
Es hat irgendwie 500 Strophen oder so, das Lied. Kann man sich auch anhören auf
Der Kleine macht wieder Schätze.
Auf Streaming-Plattformen. Ja, Papa, dein
Ja, Eindruck. Ich kannte die natürlich wie immer mal wieder nicht, wobei ich immer oft mit dem Namen irgendwas verbinde, aber dann was ganz anderes kommt, war auch da auch wieder so.
Ja, es gibt einen Podcast von der Bild-Zeitung über Fußball, der heißt auch Phrasenmäher.
Okay. Ach, Podcast.
Podcast ist doch out, das ist doch mal das Letzte. Auch da hat es einen Moment gedauert, 2. Anlauf gebraucht und dann fand ich es richtig witzig. Sehr witzig. Es wird gerade geflüstert.
Du fandest es sehr witzig?
Ja.
Weil es witzig auch gemeint war. Oder wie fandest du es jetzt? Das wäre nämlich meine Frage jetzt auch mit Blick auf ein Stück zurück. Wie fändest du es im Vergleich zu Olli Schulz?
Ja, viel witziger und viel. Das ist nicht
Weil es gewollt witzig war, ne?
Nicht so, ja, genau. Nicht so dödelig gemacht, sondern so Textzeile wie: dödelig. Er hatte Pfandflaschenbier, sie war mit Handtasche hier. Das ist gut, das ist einfach richtig gut.
Okay.
Und das kommt nicht von Olli Schulz, sondern das ist habe ganz oft irgendwelche Anleihe an DDR-Bands, so wie Pudis oder sowas gefunden. Das fand ich...
Die Pudins.
Nicht die Pudings, Pudis, die berühmten Pudis. aber auch so der Musikmix, also von Limbo über Reggae, ein Banjo dabei, eine Steel Pen, die zu hören
Limbo
ist. Ist
Limbo ein Musikstil?
Limbo-Musik. Ja, kannst du Limbo zu tanzen?
Ja.
Der klassische Limbo-Sound.
Ah ja.
Okay.
Wenn ich hier gerade wieder in der Ecke gerückt, ich wäre ja senil.
Nein.
Heißt das anders?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist.
Limbo-Musik?
Limbo-Musik, doch.
Limbo-Elemente mit Steel Pen bei Hochklappdings Nummer 5.
Ja.
Aber Steel Pen sagt er schon was, diese ja, Schüssel,
wo Ruggedung.
Ruggedung. Ja, Ruggedung ist, glaube ich, ein Tier, aber gut. Ja, also insoweit fand ich es gut gemacht, witzig.
Schön. Ja, ich habe die irgendwann mal im Radio gehört. Bei Das Ding oder sowas, wo sie dann auch mal in den Charts ganz weit oben waren. Und da habe ich die entdeckt. Ich weiß nicht mehr, welches Lied es war. Ich meine, es war so im Sog der Brightness, wo ich die entdeckt hatte. Und seitdem habe ich die immer mal wieder gehört. Es gab auch mal eine Zeit lang Live-Album auf Streaming-Plattformen. Das war auch ganz lustig. Ich glaube, live sind die auch nicht schlecht. Und gewesen. Was auch noch empfehlenswert ist, auf YouTube gibt es die Tour-Ankündigungen von denen. Da haben sie zu jeder Stadt, in der sie waren, ein eigenes Lied geschrieben und das dann eben da aufgenommen, um anzukündigen, in was für Städte es alle gehen. Und dann noch so ein Film-Medley, wo sie auch die ganzen Städte eingearbeitet haben. Nun denn, kommen wir zu einzelnen Liedern. Ist euch bei irgendwas speziell aufgefallen? Ja, oder?
Ich habe bei jedem Lied irgendwas stehen. Also das
dann fang echt, doch mal an.
Also bei Im Sog der Breitnis steht bei mir, so oder so ähnlich, hat doch jeder schon mal einen Betrunkenen getroffen, oder?
Ja, klar.
Also,
ja,
also das kennt jeder.
Ich denke, das ist auch genauso die Geschichte, also die sind
ja, nee, schon klar, mehr, aber ja, dieses,
das ist,
ja, also,
und das finde ich witzig. Kann man sich auch gut vorstellen, einfach alles ja, so. Genau. Und das finde ich bei jedem Lied, das ist so, die Texte sind so bildlich gesprochen irgendwie, dass man da immer sehr, sehr gut ein Bild irgendwie vor Augen hat.
Absolut. Und bemerkenswert ja. Beim Titel Nummer 1, weil ich fast bei jedem was Bemerkenswertes habe, das Solo mit der Stimme bei 1 Minute 48.
Ja, Gesangstrompeten
wird. Richtig gut gemacht.
Ja. Das hat auch schon fast so lateinamerikanische Anklänge ja. Da in der Musik, da teilweise so was Samba-eskes.
Hat von euch jemand rausgefunden, was eine Mütze mit Hochklappdings ist?
Nö.
Ich nämlich auch nicht. Ich habe auch überlegt, jahrelang überlege ich schon, es wird auch nirgendwo findet mal raus, was damit genau gemeint ist.
Das war jetzt auch ein harter Bruch, ne? Von Lied 1 zu Lied 5.
Ja, wir gehen ja nicht alle Lieder einzeln durch.
Nein.
Eigentlich schade, ich bin ja immer ein Freund davon.
Ja,
bei dem Hochklappdings, da leidet leider die gute Musik unter dem unseriösen Text.
Die ganze aber Zeit war das...
Bei jedem Lied ist der Text
unseriös. Ja, nee, aber bei der, da fand ich es total schade, weil da ist die Musik wirklich gut, weil ja da dieser Reggae drin ist. Die Limbo-Elemente, jetzt kann er wieder lachen, Limbo, ja. Mit der Steel Pen und Banjo, fand ich super, aber leider der Text nicht ganz.
Ich habe, und das habe ich eigentlich erwartet, dass von dir eher kommt, dass bei jedem Lied die Musik an sich gut ist, aber der Text halt einfach kacke.
Nee, gar nicht.
Ja, so geht es mir aber schon auch.
Ja, weil, das, weil musikalisch finde ich die überragend.
Er hatte Pfandflaschenbier, sie war mit Handtasche. Ja, das fasziniert mich definitiv. Das ist richtig gut.
Ja, weil das fällt mir nämlich auch auf. Und wenn man das jemandem zeigt, nämlich muss derjenige, ich weiß nicht, im ersten Moment denken die Leute ja, glaube ich, man ist bekloppt, wenn man sowas hört, irgendwie mit so komischen Texten und so. Aber ja, musikalisch, wenn das mit einem anderen Text wäre, mit einem seriösen Text irgendwie, ja. Hätten die vielleicht auch mehr Erfolg gehabt, so weiß ja, man nicht, aber.
Das ist halt schon so textlich und so von der ganzen Attitüde her, ist es halt auch schon extremst studentisch. Das muss man schon auch sagen. Also, das finde ich sehr akademisch, so, das ist so, ja, so stelle ich mir so eine Studenten-WG vor, wie das Album klingt. Was nicht böse gemeint ist, kann ja auch sehr schön und lustig sein.
Ja, mir Grundschulabbrecher sind da ganz anders.
Nee, ich habe ja auch studiert, aber...
Oh, ich habe ja auch
einen
akademischen Abschluss.
Ja, das muss ich ja jetzt dazu sagen, dass es jetzt nicht ganz so blöd klingt. So
liebe Hörerinnen und Hörer, der Christoph hat einen akademischen Abschluss.
Ja, aber... habe ich wirklich... aber... Ja, das Album klingt da schon sehr...
Sebastian, wir überzeugen.
Wisst ihr aber, was ich meine? Wisst ihr aber, was ich meine?
Nee, leider nicht.
Was hast du gesagt? Nee, ich weiß
nicht. Kommt davon, wenn man so akademische Abschlüsse.
Ich meine, die sehen ja auch so aus wie so die klassischen Studenten. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast mal.
Ja, so pilzköpfig, oder?
Ja, genau. Es sind so die klassischen Studierenden irgendwie, die.
Jetzt kommen wir mal zu meiner Frage, die ich mir notiert habe. Bei ja, Nummer 2, kurzer Moment. Läuft der Jogger ist das immer eine noch rückwärts abgespielte Gitarre? Fragezeichen.
Ja, schon.
Gut, vielen Dank. Bei Vater, klingt es wie ein Lied aus der Taiga?
Das englische Wort für Tiger oder das Gebiet
im Norden? Die Taiga, das Gebiet im Norden.
Ha. Ja, das werden wir nochmal. Ich war da noch nie.
Okay, bei der Nummer 6, der Jogger. Erinnert uns das leicht an Pur?
Ich habe die Ärzte
aktuell nicht.
Ja, genau. Bei Grapefruit Limite ist es Genesis zu Beginn?
Nee,
glaube ich auch nicht.
Vielen Dank. Und bei der Ode ist der Jägerchor tatsächlich ein Jägerchor?
Ich denke, es ist eher der Live-Rollenspielchor.
Ich dachte, das sind die sieben Zwerge.
Die Rollenspieler sind doch bei Jemand zum Schnacken.
Das ist doch aber der Übergang, der direkte Übergang. Von Ode zu Jemand zu Schnacken.
Ach, du Ode meinst, ist das Intro
zu Jemand. Und bei dem alten Album, bei der alten Albumversion waren das nämlich die ersten beiden Lieder. Da hat es mit Ode angefangen und dann ging es direkt in Jemand zum Schnacken weiter.
Und wie ist die Moral von der Geschichte?
Man findet immer irgendein Thema.
Nee, oder this is about Freundschaft and not about love. So,
ja.
Ja. Das fand ich auch schön, nochmal am Ende, dass das Ganze nochmal sehr klargestellt wird.
Und meine letzte Frage, und dann höre ich auch auf, gibt es einen Unterschied zwischen Stage-Diverin und Crowdsurferin?
Klar, weil der Crowdsurfer kommt aus dem Publikum aus der und der Stage-Diver kommt von der Bühne.
Herzlichen
und
Dank für diese Erläuterung.
Der Stage-Diver taucht ja eigentlich und der Crowdsurfer surft nur.
Ja, ich muss ja auch mal hier aufgeklärt werden. Letzte, doch noch nachgeschobene Frage. König vom Balkon, ist das Ska-Musik?
Ja.
Gut, schon. Vielen Dank.
Ja, bei und Tanz nochmal wird das Ska angedeutet und bei König vom Balkon geht es full on Ska.
Und König vom Balkon.
Ich bin immer noch
so elegant.
Vom Balkon.
Ich bin der König vom
Balkon. Ich bin eins König.
Armen Knutzi-Bär. Ich finde dieses verstörende Ende des Knutzi-Bärs.
Knutzi-Bär ist schon. Das auch gerade am Ende, da zeigen sie auch, dass sie halt musikalisch, egal in was für eine Richtung gehen könnten. Am Ende dieses Metal-artige, wo er dann rumgrölt.
Aber das ist
das passt ja auch
Liebe irgendwie. Und Hass liegen so eng beieinander.
Schön eigentlich. Ja, grundsätzlich zu Phrasenmäher, man kann sich alle Alben anhören, weil alle Alben in die gleiche Richtung gehen. Es gibt dann noch ein Lied, der Basilikum ist tot zum Beispiel. Das spiele ich gerne mal ab, wenn meine Freundin heimkommt und ich habe gesehen, dass der Basilikum nicht mehr da ist. Also eine tolle Band mit sehr viel Witz im Text auf jeden Fall, egal in welchem Album. Ja.
Und ich habe noch eins, was euch beide sehr freuen wird. Ihr werdet jetzt einen Namen wieder entdecken, den ihr schon mehrfach gehört habt. The bei Blobbes. König vom Balkon. Definitiv.
Wen?
Der Blobbes.
Ehrlich?
Der Blobbes. Warum? Weil beim König vom Balkon spielt die Querflöte und genauso hat der Blobbes immer Querflöte gespielt. Hallo Blobbes, wenn du uns
schau hörst. Schau da dann, du Blobbes.
Ernsthaft steht hier, kannst lesen, die Querflöte erinnert mich an meine Jugend, die Schwott Blobbes.
Ein guter Jugendfreund hier von Papa, der Blobbes.
Thomas Jablowski wohnt jetzt in Bayern und ist
der
in
der katholischen so Kirche
aktiv. Navi. Piep, Thomas, piep.
Der hat da nichts dagegen, definitiv. Ich spiele ihm das zu und dann so, was gibt's denn noch? So, habe ich was vergessen? Bei Jemand zum Schnacken, das fände ich sehr geeignet für ein Gleichnis für den Ethikunterricht in der 5.
Okay.
Also Perspektivwechsel so als Stichwort. Okay, das geht zu tief für
euch. Dass sich Leute aus verschiedenen Branchen quasi treffen
in und, der Taiga,
genau. Und sich vermischen.
Ja.
Aber nur freundschaftlich.
Ey, wir wollen es jetzt nicht vertiefen.
Ja.
Okay. Ja, ich merke schon irgendwie, musikalisch ist schwer, irgendwas zu sagen, gell? Weil alles so. Ja, es ist ja kein roter Faden, der sich irgendwie durchzieht musikalisch, sondern jedes Lied ist für sich. Es
macht Spaß.
Ja, also, gell, das ist das halt.
Es man macht kann, Spaß, es ist super abwechslungsreich.
Sie haben auch nicht irgendwie ihren speziellen Stil, sondern genau. Der Stil sind halt die Texte. Aber die Musik ist komplett unterschiedlich. Und
absolut. Und auch da bei Tanz nochmal, das sind ja die Flöte im Einsatz. Und kennt ihr von Bots, was wollen wir trinken?
Ja.
Was wollen wir trinken? Müsst ihr mal hören, parallel die Flöte, der Part ist ähnlich wie Bots. Also, ja, genau.
Okay.
Echt, also da waren viele solche Anleihen drin. Und dann wird es auch wieder mal funky, ne? König vom Balkon ist eine schöne Funknummer. Der Chorus, der ist bäh, habe ich da stehen. Aber der Teil, weil ich Buletten brauche, der allein ist hammergut. Also den habe ich auch mehrfach zurückgeskippt. Finde ich richtig geil.
Ja, an vielen Stellen ist es auch von der Musik her fast schon so skizzenhaft, ne? So wirklich so alles bis ins Extrem nochmal hoch gepitcht, sodass man, dass es wirklich ganz klar rauskommt, okay, jetzt wird die Richtung hier bis aufs Extremste ausgereizt. Aber wie du sagst, damit die Texte sind auf jeden Fall das, ja, was der rote Faden letztendlich den roten Faden darstellt. Eine ganz andere Note habe ich noch bei Online gehört. Das ist auch wie ein roter Faden, der sich hier durch den Podcast zieht, dass irgendwie dauernd Lieder kommen, die irgendwie was mit Online, Computer oder so heißen. Und die klingeln immer so, dann immer so kraftwerkartig. Ne? Egal aus welcher Epoche, klingt schon arg, aber egal, ob es jetzt irgendwie in den...
Aber da habe ich die Pudis stehen. Ne? Bei Online stehen die Pudis oder eine DDR-Band. Also da sind wir ein bisschen auseinander.
Ja, Kraftwerk sieht dann auch aus.
Nee, ist kein DDR-Band. Ich glaube, das wird... Nee.
Okay. Nee, aber also, das habe ich jetzt da rausgehört.
Ja,
okay. Aber auch wieder so dieses Computer-Online-Algorithmus, das sind dauernd so Themen, die irgendwie in Songs
behandelt werden. Ja, auch der Nintendo-Style bei dem Lied bei 2.38 ist ja auch wieder so ein Stück.
Ja.
Also gut. Kein Limbo, sondern...
Ja, also ich glaube... Man muss es gehört haben, so um zu wissen, was Phrasenmäher ist
und was sie machen. Von was wir hier schwätzen, ja.
Gerne auch zweimal hören, um eben, wie du gesagt hast, man muss sich da vielleicht auch ein bisschen reinhören, aber dann...
Man muss es zulassen,
meine Ja, also ich finde es auch ehrlich gesagt schade, dass es die nicht mehr gibt, weil eigentlich, gerade auch live hätte ich mir die eigentlich auch mal angeguckt, weil ich glaube, live sind die auch ganz lustig unterwegs, improvisieren da, glaube ich, auch sehr viel.
Improvisierten
sehr viel. Bisschen schade, dass die nicht mehr gibt.
Vielleicht, wer weiß.
Eben, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Comeback.
Nach so, Corona,
dann kommen wir zu den Favoriten.
Ganz kurz, ich habe noch versucht, gerade parallel Limbo-Musik zu googeln.
Und
bin dabei auf einen Klassiker von David Hasselhoff, Do the Limbo Dance, gestoßen.
Also
vielleicht ist das so Limbo-Musik.
Ich werde hier wieder
in die Ecke gedrängt, aber gut.
Okay,
Playlist. Mein Favorit, den ich gerne auf der Playlist hätte, wäre Trommelwirbel Online, habe ich ein Haus.
Oh, okay, schön. Was waren die Pudis für Musik?
Die Pudis, wenn ich jetzt was sage, ist es falsch, hört es euch an.
Also ungefähr, wenn ich höre die Pudis.
Über sieben Brücken, glaube ich, ist von Pudis. Ja. Also nicht Maffei, sondern...
Echt?
Ja. Hallo
Freunde. Okay. Weil wenn ich Pudis höre...
Wir googeln sie in der Pause
und hören sie auf. Habe ich unmittelbar die Flippers im Kopf. Aber das ist was anderes, ne?
Boah, das ist beleidigend.
Ja, keine Ahnung.
Ganz schwer beleidigend.
Okay, gut. Mein Playlist Nummer 1 Song, den ich wählen möchte, ist Stage Diverin. Das ist ein sehr eingängiges Lied, ein schönes Lied. Hat einen Ohrwurm-Faktor in sich eingebaut. Deswegen Stage Diverin für mich auf der Playlist.
Jetzt muss ich noch auswählen. Ich habe
richtig.
Alle Lieder eigentlich, finde ich gut. Und könnt alle auf die Playlist packen. Geht nun mal nicht. Ich schwanke gerade zwischen Tanz nochmal und Gemäßigt satanisch. Und ich glaube, ich nehme Tanz nochmal, weil es ein bisschen die gute Laune in die Playlist bringt. Von daher packen wir das darauf, gehen kurz in die Pause, hören uns die Pudis an und sind gleich wieder zurück.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Also, da wir in Westdeutschland sozialisiert wurden, sorry nochmal, über sieben Brücken war natürlich Karat und wer Pudis so ein bisschen im Ohr haben will, Alt wie ein Baum ist, glaube ich, so ein Titel, den man vielleicht erkennt. Was uns gerade geschockt hat, ist, dass die für die Eisbäre Berlin einen Titel geschrieben haben als Mannheimer.
Pfui.
Aber gut, Eishockey ist ja leider unter Corona-Bedingungen auch so ein Thema.
Kommt doch jetzt wieder.
Ja, aber das ist ja nicht wirklich. Egal, gut. Wir gehen ins Jahr 1980 zu einer Band, zu einem Projekt, das ich schon mehrmals hier hab fallen lassen. Mhm. Ihr konntet damit null anfangen, glaube ich.
Aber also sie haben es jetzt wieder aufgehoben.
Jetzt habt ihr es wieder aufgehoben, jetzt wisst ihr, was es ist. Also Alan Parsons war ein Projekt und bestand aus Alan Parsons selbst und Eric Wolfson. Die trafen sich in der Kantine der Abbey Road Studios, wo die Beatles ja schon ganz viel aufgenommen hatte. Und dort waren sie Toningenieure und haben auch zum Beispiel bei Pink Floyds Dark Side of the Moon, was wir auch besprochen haben, mitgemischt. Vielleicht habt ihr das auch so ein Stück weit gesehen. Die beide haben wirklich sehr progressive Rockalben produziert zu der Zeit, die man in der Regel immer am Stück hören muss. Denn trotzdem war das damals echt Kult. Also Alan Parsons Project war schon was Spezielles und ist mit Bands von heute ganz schwer vergleichbar. Also da fällt mir im Moment nichts ein, was da in die Richtung geht. Wie ging es euch damit?
Ja, also ich, gerade das, was du jetzt am Ende gesagt hast, dass es nichts gibt, was so wirklich vergleichbar ist, das ist so dieser ganz klassische Sound irgendwie, den ich zwar im Ohr habe, von irgendwie, von der Zeit damals, von Musik von früher halt irgendwie, so Pink Floyd mäßig und das, das ist ja alles so, ich weiß nicht, ob es ähnlich klingt, von Pink Floyd habe ich zu wenig gehört, um es zu sagen, aber so stelle ich mir das halt alles vor, dass es so in die Richtung eben klingt, sehr... Ja, halt einfach auch sehr komplex alt. Insgesamt. Nee, nicht, sehr es komplex. Klingt, es ja, klingt ja nicht mal alt, aber es ist eben nicht so dieses stumpfe, ja, wie es heutzutage halt teilweise ist, dass jedes Lied gleich aufgebaut ist, irgendwie mit einer Strophe, einem Refrain, einer Bridge und sowas. Sag ich jetzt selber, wenn, weil wenn wir in der Band Musik schreiben, machen wir das auch so nach diesem Schema F. So. Und damals war das halt ganz, weiß nicht, war Musik noch viel künstlerischer.
Ja, also man gibt ja auch heute noch sehr viel
ja, klar, künstlerische,
aber heute gibt es ja so viel, dass du es gar nicht mehr zählen kannst, aber damals war das mit Sicherheit auch was, was sehr rausgestochen ist, eben auch aufgrund der Komplexität. Also es gab ja auch in den 80ern langweilige, einfache 0815-Musik und das ist, was, was ich so beeindruckend finde, ist, dass es ganz wenig eingestaubt klingt. Also es klingt klar klassisch, jetzt nicht in dem Sinne modern, aber es hat trotzdem irgendwie so eine Zeitlosigkeit an sich. Also, dass es gar nicht so alt klingt. Also, es hat diese Anklänge, klar, man hört so ein Stück weit, dass es aus den 80ern ist. Hat da auch viele Anleihen, finde ich, auch überraschende Anleihen, auch an andere Musikstile. Also, es ist jetzt gar nicht so ein klassisches, reines Rockalbum, sondern da wird auch immer wieder was anderes mit reingemischt. Ja. Ich habe auch so ab und zu dann irgendwie so Cool and the Gang rausgehört, so, so R&B-mäßige Sounds fast.
Das war Disco-Musik.
Also, ne? Ja, da, ja, genau, das, da, da kommt auch auf jeden Fall hin. Michael Jackson habe ich auch an einer Stelle mal rausgeschrieben.
Ja.
Und das hat mich extrem überrascht. Also ich habe da jetzt eher sowas, Pink Floyd war ja schon eher so ein bisschen in einer eigenen Ecke musikalisch, das, auch das, gerade das Album, was wir gehört hatten. Und hier ist es jetzt doch noch mal wesentlich weiter auch in andere Richtungen ausgeflossen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Wie könnt ihr mit umgehen, wenn da ganze Orchester zu hören sind? Also das war ja das Münchner Kammerorchester, das da mitgespielt hat. Also
ja, geil. Also finde ich mega cool.
Passt schon richtig gut. Ja, ne? Also ja, ist nicht, nicht so wie irgendjemand, der dann halt mit einem Orchester mal Musik macht, sondern hochintelligente Komposition aus meiner Sicht.
Ja, ja. Also auf jeden Fall halt einfach gut zusammenpassen. Alles ist alles sehr durchdacht, würde ich jetzt mal sagen, so insgesamt die Musik und das alles als Gesamtkunstwerk, so das
ganze Album. Aber ich glaube tatsächlich sehr gut durchdacht, wobei ich habe natürlich nie live gesehen. Was heißt natürlich, ich habe es nicht live gesehen. Aber das würde mich schon interessieren, wie sowas live rüberkommt, weil die Perfektion dieser Klänge etc., das ist live doch was, was mit Sicherheit spannend zu hören wäre, wie das dann rüberkommt. Aber also überliefert das Live-Konzerte von Alan Parsons Project schon, das ist schon eine Bank gewesen. Ne? Der letzte Titel ist ja untergliedert in viele einzelne Bereiche. Wie ging es euch damit?
Ich war auf jeden Fall sehr gespannt, als ich gesehen habe, dass das letzte Lied 16 Minuten lang ist. Und habe dann während dem Lied hören gedacht, hätte es ja eigentlich, ich meine, auf späteren Veröffentlichungen war es ja dann auch wirklich getrennt ja, weil es war ja jetzt nicht so, dass die Lieder nahtlos ineinander übergegangen sind, sondern teilweise war es ja wirklich einfach ein Schnitt und dann kam halt das nächste Lied und da habe ich gedacht, okay, warum macht man das dann als ein Lied irgendwie aufs Album? Das habe ich nicht ganz verstanden, weil wenn ich jetzt auf einer Schallplatte damals gehört habe, dann habe ich ja auch nicht gemerkt, dass es nur ein Lied ist.
Ja, so. Aber
also ist was anderes wie jetzt, sehe ich, okay, das, der eine Track geht so lange, aber damals war es halt so, okay, dann hat das nächste Lied angefangen und ich weiß jetzt nicht, ob das als ein Lied gedacht war.
Ja, ich glaube, so ein bisschen ist eine Anleihe an die klassische Musik, weil ja doch mit Reprise etc. Und Soundelemente aus anderen vorhergehenden Stücke integriert worden sind. Vielleicht, dass daher der Zusammenhang ist. Ne? Also,
Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz wilder Ritt. Also da ist dann an vielen Stellen dann so viel passiert, dass man gedacht hat, okay, jetzt das auch noch. Mhm. Okay, und jetzt gehen sie dahin. Wow, hätte ich nicht gedacht. Und also das macht das Lied dann auch nochmal aus, finde ich. Auch so gerade am Ende des Albums hat es dann nochmal eine ganz tolle Wirkung gehabt und war nochmal so ein bisschen so ein, ja, aufzeigen, was alles so, das Spektrum, was sie alles abdecken konnten.
Genau, eine Anleihe oder eine Idee, wo ich hatte, wie das vielleicht klingen könnte, war bei dem letzten Teil bei Minute 8,45. Da habe ich geschrieben, das klingt wie so ein typisches Balladenlied aus den 80ern und habe dann hinten dran geschrieben, eine Band, wo ich jetzt vielleicht, wenn ich das jetzt sage, ultra peinlich in ein Fettnäpfchen tritt, weil es überhaupt nicht so klingt, aber klingt nicht Supertramp so in die Richtung irgendwie so.
Ja, doch, ja.
So ein bisschen.
Ja, 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 gibt Elemente. Stimmt. Gut. Das ist nicht abwegig, absolut nicht. Ja.
Wunderbar.
Klar.
Weil auch was, wo ich nicht viel gehört habe, mal so einzelne Lieder oder was. Man kennt den Begriff, man kennt die Band, aber ja, wie genau die klingt, das ist alles bei mir nur so vage Vorstellungen.
Also die damalige Platte, tatsächlich Platte, habe ich gehabt. Und bei Nothing Left to Lose, das ist der vorletzte Titel aus dem großen Konglomerat, da gibt es eine Stelle, auf der Platte war ein Kratzer und da ist die Platte immer hängen geblieben. Und ich hab das gehört und an der Stelle fiel mir das wieder ein, dass es genau an der Stelle immer zu Ende war, weil die scheiß Platte einen Kratzer hatte und da hing es und ging immer wieder auf dieselbe Stelle. Es war echt ein Genuss, dass es jetzt weitergegangen ist. Man konnte das auf einmal durchhören.
Wusstest du quasi gar nicht, dass danach noch weitergeht?
Doch, wusste ich schon, aber ich habe es nie so hören können. Ich finde es im Moment auch faszinierend, dass man nochmal so alte Dinge nochmal rausholt. Und also The Goldbug, also dieser instrumentale Song Nummer 5, ist was, das ist echt Hammer. Und ja, das ist auch echt was, das ist eingebrannt ins Hirn, genauso eingebrannt ist diese vielleicht furchtbar wahrgenommene Nummer Time. Also dieser Party-Steh-Blues, der ganz schwer erträglich vielleicht für euch war. Oder das ist ja kitschig, dass es echt trieft, aber das ist Kult.
Ja, also das ist echt Kult. Da habe ich mir auch relativ wenig dazu notiert und habe geschrieben, es ist sehr ruhig, etwas zu langweilig, aber an sich musikalisch auch sehr rund und vollkommen irgendwie. Also es hat sehr, war sehr stimmig, war auch wieder sehr komplex. Ja. Ich glaube, das war das
und Wort, sehr, was mir gefällt. Ich habe den Gesang als entspannt.
Mhm.
Beschrieben.
Das und war aber noch, der Knutsch-Song damals, ne? Also das ja, ist Time war immer, da ging sofort das Licht aus und die Perser war auf der Tanzfläche. Ne?
Ich habe jetzt eine kontroverse Meinung, weil bei Lied 5, bei dem Instrumentallied, The Goldbug, habt ihr ja beide eben gesagt, wie toll das war und ich habe geschrieben, hätte es wegen mir nicht gebraucht. Also das Lied, wegen mir auch, hätten sie auch weglassen können. So, das fand ich jetzt nicht sonderlich.
Krass. Echt? Okay.
Ja, ich hatte das so Mitschnipsgefühl, ich hätte gern mitgeschnipst oder hab das auch mitgeschnipst. Das war so auch wieder sehr dynamisch, was ich ja immer gern mag. Also ich glaube, ich sage das Wort dynamisch so oft wie kein anderes Wort. Aber es ist, das spitzt sich auch gegen Ende hin so zu. Es hat eine Spannung irgendwie in sich. Und ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen auch.
Tja, bei Snake Eyes war ich nach Las Vegas versetzt. Unser Trip nach Las Vegas in der Spielhölle bei Snake Eyes kam genau dieses Bild, weil ja da so in dem einen Zwischenstück tatsächlich das Geklimper und die Automate zu hören sind. Da ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Ne?
Ja, das war toll. Heute undenkbar.
So, bei Turn of a Friendly Card finde ich den Part 2 wesentlich besser wie der Part 1. Also
ich weiß es nicht, ich habe mir die einzelnen Lieder von Lied 6 nicht aufgeschrieben. Ich habe dann nur ein Lied und habe mir die Minuten aufgeschrieben, wo sich was verändert. Okay. Deswegen kann ich das so genau nicht mitsprechen. Aber dieses Klapper von den Automaten habe ich als Radgeklapper. Oder ist es eine andere, da kommt erst so ein Gong und dann habe ich als Radgeklapper, das ist wie wenn Kinder aus der Schule gehen oder so, Menschen irgendwie gerade in Feierabend gehen früher auf einer alten Straße. Wo all ihre Räder rausholen.
Auf
und so.
Alten Straße? Ja,
so das sind schon Spielautomaten. Ah,
ja. Ja, ich weiß, das Album handelt ja auch von Spielsucht
und so weiter. Definitiv, genau. Ja, klar.
Was ich noch, oder habe ich jetzt gerade eine Frage von dir ignoriert?
Nein,
gut.
Kann nicht.
Wie vorkommen? Bei Lied 1 und Lied 2 finde ich, das klingt, gibt es beides mal so Stellen, wo es klingt wie so eine Titelmusik von einem Jahresrückblick oder Stern TV oder wie die Titelmusik von die 10 bzw. die 25 auf dem Schönsender RTL.
Okay.
Das wirkliche Lied ist Music von John Miles. Mhm. Und aber wenn man sich das hört, ich habe jeden Moment darauf gewartet, dass diese Melodie, die man eben kennt aus der Fernsehshow da, okay, dass die losgeht. Aber war nicht so. Aber so ungefähr klingt es.
Ja, aber ich weiß aber, was du meinst, glaube ich.
Spannend ist ja auch, dass ganz unterschiedliche Leute singen. Ne? Also es sind ja ganz unterschiedliche Sänger am Werk gewesen. Also auch da, man sieht, es ist ein Projekt, also nichts Feststehendes. Ja. Und man hat sich immer wieder Gastmusiker auch dazu geholt. Ja, gibt es noch was zu sagen?
Ich glaube nicht.
Eigentlich nicht, nee.
Dann sollten wir zur Playlist schreiten.
Dann fange ich schnell an, bevor mir das einer wegklaut. Und zwar...
Ich nehme The Turn of a Friendly
Card. Genau, nehme ich 1 bis 6. Nee, ich nehme das Lied Nummer 4, I Don't Wanna Go Home. Am Anfang klingt es so wie Filmmusik, wenn gleich irgendwas Schlimmes bevorsteht, wenn gleich irgendwas Schlimmes passiert. Und dann kommt aber dieses cool, groovige Lied bei raus. Und da habe ich gestern auf dem Stuhl mitgewippt und das fand ich richtig cool. Deswegen habe ich mich für I Don't Wanna Go Home Lied Nummer 4 entschieden.
Ja, das super war das, wo ich Cool and the Gang gehört habe. Hat mir auch
ja
gefallen.
Ja, ja.
Das wäre meine zweite Wahl gewesen. Meine erste Wahl ist noch übrig. Und deswegen gibt es von mir jetzt auf die Playlist gepackt Games People Play, der zweite Song des Albums. Da hatte ich die Michael Jackson-Referenz auch gegen Ende dann ein super tolles Gitarrensolo, dazwischen auch sehr eingängig das Lied und hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Sehr schön. Und ich wähle The Turn of a Friendly Card Part 2. Also da müssen wir dann doch die andere Version nehme, dieser Zweierpart, das Gitarre-Solo und die Bläser am Ende, das ist ganz viel Spannungsbogen und hat es verdient, an der Stelle verewigt zu werden von uns auf der Playlist. Cool. Wunderbar, dann sind wir durch und wir kommen zu der Frage, was wir uns denn so die nächsten Tage reinpfeifen. Ja. Ich habe die Neuerscheinung, würde damit beginnen, wenn es den Herrn recht ist.
Da bin ich jetzt auch sehr gespannt drauf, weil da sind jetzt auch in den letzten Wochen richtig viele heiße Eisen ins Feuer.
Da werde ich euch ganz massiv enttäuschen und es wurde ja schon letzte Woche darüber gelangweilt in die Luft geguckt, was der Vater nimmt, ist völlig klar, da kommt jetzt AC/DC. Nee, es kommt nicht AC/DC, den Falle tue ich euch nicht, wobei die Scheibe in Teilen super gut ist. Ich werde euch zwingen zu hören, all diese Gewalt mit andere.
Geil, geil. Richtig cool. Kennst du? Habe ich auch schon reingeschätzt. Das ist Seppi für dich zur Einordnung Max Rieger, der Produzent von Drangsal.
Ja, okay, ja, kenne ich.
Absolut.
Also den cooler Namen, Typ,
sagen was. Musik,
krasser Typ, mal gespannt.
Ultra kreativer, richtig cool.
Aber was gar nicht so zu mir passt, von daher große Überraschung.
Das ist eine Riesenüberraschung, ja, da hätte ich jetzt null mit gerechnet.
Ja.
Das wurde mir sogar gar nicht angezeigt. Also ich habe das über Instagram mitgekriegt und in meiner Spotify-Neuerscheinungstipps-Liste war das Album gar nicht mit dabei. Ich habe es mir aktiv rausgesucht. Also dass es bei dir dabei war, finde ich auch cool und spannend.
Ja, so ist das mit mir.
Ja, von Next mir one gibt es die Überraschung. Und zwar mit einem relativ jungen Album noch. Ich glaube, es ist 2 Jahre alt mittlerweile. Trägt im Titel aber so ähnlich wie das Van Halen-Album 1984 auch eine Jahreszahl aus den 80ern.
Ah, und ich glaube, ich weiß, was es ist.
Es ist das Album 1982 von Casper und Materia, die da auf ihr Geburtsjahr anspielen.
Schön.
Ja. Der Karl Spach.
Und eins fehlt noch.
Genau, eins fehlt noch, das ist der Klassiker. Papa wird jetzt gleich wieder sagen, es ist doch kein Klassiker, wenn du nur alt bist.
Kommst du jetzt Silbermond oder was?
Nee, aber auch Deutsch. Ich komme auch mit deutscher Musik. Und zwar aus dem Jahre 2010. Und
okay, Klassiker.
Ich sag's nochmal dazu. Klassiker haben wir definiert Jahre innerhalb der letzten, wie haben wir es definiert? Irgendwas 120.
Drei Tage.
Es muss in den Top 10 irgendwann mal gewesen sein. Ja, dass es, und so weiter und so
fort. Es gibt kein Regelbuch hier.
Ich habe mich für die Rocker von Matzen entschieden mit dem Album Labyrinth von 2010.
Matzen.
Cool, 3 deutsche Alben.
Gut. Hatten wir auch noch nie.
Glaub,
die deutsche
Woche. Auf jeden Fall schon mal.
Ja, aber ist ja nicht schlecht. Also sehr schön. Ganz unterschiedliche Stilrichtungen auch. Und da werden wir, glaube ich, viel Spaß mit haben. Cool, cool, cool.
Wunderbar.
Wir freuen uns.
Bleibt uns gesund und bleibt uns gewogen. Hört uns, teilt uns, feedbackt uns, macht uns Werbung, trommelt,
schreit. Präsentiert von meinmusikpodcast.de.
Genau.
Da findet ihr uns und auch andere tolle Podcasts.
Wächst auch immer mehr da das Line-Up. Ja. Also kommen immer neue Podcasts dazu. Einer ist jetzt leider von uns gegangen, der Plattenteller nämlich ist eingestellt worden leider. Haben wir hier auch an ein oder anderen Stellen mal erwähnt gehabt. Das ist natürlich sehr schade. Aber ja, gibt immer noch viele, viele andere Podcasts, die ihr dort hören könnt.
Leben geht weiter.
Prima. Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. Ihr, euer Familienalbum. Tschüss.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.